Nächsten Donnerstag ist schon Frühlingsanfang. Das merken auch die Vögel und bauen Nester und piepsen und singen die ganze Zeit. Vielleicht hört ihr das auch schon morgens, wenn ihr aufwacht. Aber die Frage ist, wieso singen die eigentlich? Und welche Vögel sind schon wieder da aus dem Winterquartier? Und wie viele Eier legen die so? Und wann schlüpfen die Kleinen? Und wo muss man gerade vorsichtig sein, damit man die Vögel nicht stört? Ach Leute, es gibt so viele Fragen. Und wir wollen möglichst viele heute Morgen davon klären. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder Vögel gesehen, die Zweige im Schnabel hatten. Das kann nur eins bedeuten, die bauen ihre Nester. Und man hört die Vögel jetzt auch schon wieder singen und piepsen. Silke Hartmann ist heute Morgen mein Gast, Podcasterin, Buchautorin und Vogelguckerin. Hallo Silke.
Hallo Malte, guten Morgen.
Welche Vögel hören wir denn im Moment so?
Oh, wie du gerade schon gesagt hast, draußen ist schon richtig was los. Also wir hören zum Beispiel schon das Rotkehlchen, aber das hören wir ja schon den ganzen Winter, das hat die ganze Zeit schon gesungen. Aber jetzt hören wir auch noch die Blaumeisen und die Kohlmeisen. Buchfinken haben auch schon angefangen zu singen und gestern habe ich schon die erste Feldlerche gehört. Also der Frühling kommt.
Der Frühling kommt und dann finden sich auch Vögel zusammen. Wie lernen sich eigentlich Vogeleltern kennen?
Ah, das ist eine total spannende Frage und das ist was wir von außen immer ganz schlecht beurteilen können. Wir sind bisher mal davon ausgegangen, dass die Männchen singen und dann kommen die Weibchen und dann treffen die sich erst da. Aber wir können davon ausgehen, dass sie sich eigentlich auch vorher außerhalb von dem, was wir als Menschen so sehen, auch immer wieder begegnen, bei uns im Garten zum Beispiel. Das heißt, die treffen sich so wie wir im Supermarkt quasi, immer mal wieder in ihrem Alltag.
Das ist eine schöne Vorstellung. Ja, und dann kommen die zusammen, werden ein Paar. Sind eigentlich Vögel treu? Also bleiben die auch ein Paar oder suchen die im nächsten Jahr sich einen anderen Vogel?
Das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Vogelarten, bei denen bleiben sich die Paare sehr, sehr lange treu. Bei Weißstörchen zum Beispiel können wir das sehen. Die treffen sich jedes Jahr wieder am selben Horst, also am selben Nest. Und aber ganz weit verbreitet ist die Saisonehe, dass sich die Paare nur für eine Saison lang treu bleiben, um gemeinsam die Küken aufzuziehen und sich danach wieder trennen.
Und um die Küken aufzuziehen, bauen die meisten Vögel ja ein Nest. Das sieht man jetzt ja auch wieder. Ich habe gerade neulich wieder einen Vogel gesehen, der flog mit so einem Zweig über meinem Kopf vorbei, um das irgendwo einzubauen. Wo bauen die denn am liebsten ihre Nester?
Ja, genau, diese Bausaison geht jetzt gerade los. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Also wir kennen ja so diese klassischen Nester, die wir so in Bäumen sehen oder in Hecken. Aber es gibt auch Vögel, die bauen die in Höhlen. Das sind so die Höhlenbrüter, die gehen auch in unsere Nistkästen. Manche Vögel bauen das aber auch auf dem Boden. Also das sind Bodenbrüter, die dann wirklich so, auch manche scharren nur so eine Sandkuhle, andere bauen ein richtig ordentliches Nest auf dem Boden. Also Vögel sind da sehr kreativ.
Ich habe noch so viele Fragen und die werde ich auch stellen an Silke Hartmann, die heute Morgen zu Gast ist, hier in Zebra 4. Wir lernen heute wieder vieles über Vögel und zwar mit Vogelguckerin Silke Hartmann. Silke, wir haben eben ja schon ein bisschen über den Nestbau gesprochen und so und dann irgendwann legt die Vogeldame ja Eier. Wie viele legt die eigentlich so?
Das kommt auch wieder ganz auf die Art an. Albatrosse zum Beispiel, die sind berühmt dafür, dass sie nur ein einziges Ei legen. Aber so Blaumeisen, so die bei uns im Garten leben, die legen so 6 bis 12 Eier. Und die Rekordhalterin unter allen Eierlegerinnen ist das Rebhuhn. Die legt nämlich bis zu 20 Eier.
Oha, und das Ganze direkt hintereinander? Also kommen die alle auf einmal raus oder wie lange dauert das? Oder kommt jeden Tag eins oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also so Faustregel ist, dass ungefähr so eins pro Tag rauskommt, aber manchmal dauert es auch 2 Tage, so bei Höckerschwänen zum Beispiel, da kommt nur alle 2 Tage ein Ei.
Und dann werden die Eier ja ausgebrütet, ich denke mal, das dauert auch je nach Vogelart unterschiedlich, wie lange das dann dauert, bis die Kleinen schlüpfen. Wenn dann jetzt so eine Vogelmama mehrere Eier da ausbrütet, schlüpfen die Küken alle auf einmal oder wie geht das?
Oh, das ist auch eine total spannende Frage. Das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt so 2 grundsätzliche Unterschiede zwischen den Küken, die da rauskommen. Es gibt einmal die Nestflüchter und die Nesthocker. Und die Nesthocker, das sind die, die so bei uns im Garten sind, viele Gartenvögel, da kommen die Küken ganz nackt aus dem Ei. Und die können auch nicht sehen, weil ihre Augen noch geschlossen sind. Die sind komplett hilflos. Und dann gibt es die Nestflüchter, die sind eigentlich schon fix und fertig, wenn die aus dem Ei schlüpfen. Die haben schon Federn und die Augen sind offen und die können sofort losrennen. Und die verlassen dann auch das Nest tatsächlich ganz schnell. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die alle zur selben Zeit schlüpfen. Und dafür sprechen die sich tatsächlich untereinander ab. Die kommunizieren mit der Mutter und dann innerhalb der Eier geben sie dann auch diese Nachricht weiter. Bist du bereit? Ja, okay, jetzt geht's los. Und dann schlüpfen die alle gemeinsam aus dem Nest.
Das ist ja cool. Wie machen die das denn? Da ist ja die Eierschale noch dazwischen.
Das stimmt, aber wir glauben immer, dass die Eierschale so eine Art Wand ist. Aber das ist die gar nicht. Die ist nämlich auch luftdurchlässig. Und natürlich kommen da auch Geräusche nach innen rein. Und da die Küken schon so weit entwickelt sind, können die auch tatsächlich aus dem Ei rauspiepsen. Aber die untereinander verständigen sie sich auch viel mit Vibrationen, dass sie so in dem Ei wackeln so ein bisschen.
Ach, das finde ich ja spannend. So, dann heißt das vielleicht, wenn einer fertig ist, sagt er so, ich könnte da mal, bist du auch schon bereit zu schlüpfen? Nee, noch nicht, lass mal noch einen Tag warten. So geht das dann.
Genau, ja. Und die Mutter ist da auch noch mit involviert. Die sagt dann halt so Sachen wie, jetzt ist die Luft rein, jetzt kann es losgehen.
Ach, das ist ja echt spannend. Und dann ist es ja so, du hast gesagt, manche sind Nesthocker und Nestflüchter. Die können wahrscheinlich schon früher fliegen als die Nesthocker, oder? Oder wie geht das?
Das mit dem Fliegen dauert bei beiden noch ein bisschen. Also die Nesthocker, die bleiben dann noch ein bisschen im Nest hocken, wie der Name auch schon sagt. Und dann kümmern sich die Eltern dann ganz lange und bringen denen das Futter. Aber die Nestflüchter, die gehen dann mit ihren Eltern gleich raus und die zeigen denen dann so die Welt. Und die zeigen denen schon, wo das gute Futter ist und so. Und die können dann gleich laufen. Aber bei beiden dauert es noch ein bisschen, bis sie dann tatsächlich auch fliegen können.
Und das alles passiert ja auch bald wieder hier bei uns in Bremen. Vielen Dank. Noch mehr Fragen und tolle Infos zu den ganzen Vögeln, die es hier bei uns gibt, gleich auch wieder mit Silke Hartmann. Hallo zusammen, ich bin's, Malte Jansen. Und immer, wenn Vogelguckerin Silke Hartmann in Zebra 4 zu Gast ist, dann lernen wir spannende Dinge aus dem Leben der Vögel. Jetzt gerade piepsen und singen die ja auch wieder ganz viel. Aber Vögel piepsen ja nicht nur, die pupsen auch. Und wenn ich mir vorstelle, wenn da so mehrere Vögel in einem Nest zusammensitzen, dann frage ich mich, wird das nicht irgendwann stinkig, wenn die alle ins Nest machen? Oder halten die ihren kleinen Popo über den Rand vom Nest, wenn die mal müssen?
Das machen Möwen zum Beispiel und Greifvögel machen das tatsächlich. Wenn die ein bisschen größer sind, dann halten die ihren Hintern über den Nestrand. Aber kleinere Vögel haben da ganz oft auch noch einen ganz sehr coolen Trick. Bei denen kommt nämlich die Kaki in so einer Art Sack hinten aus dem Hintern raus. Und die können den auf Kommando diesen Sack ablassen. Das heißt, die Eltern kommen vorbei, schieben ihnen oben Futter rein und dann drehen sich die Küken um. Und dann nehmen die Eltern diesen Sack vom Hintern von den Küken weg und tragen den ganz weit weg vom Nest, damit es da drin nicht stinkig wird.
Ach, das ist ja interessant. So eine Art Windel für Vögel?
Genau, ja.
Das ist umweltfreundlich. Ja, cool. Ja, total. Na, erkennt ihr die? Ja, das sind Enten, ne? Genauer gesagt Stockenten. Die sehen wir ganz oft im Park, im See oder am Kanal. Die Männchen haben so einen grünen Kopf und einen gelben Schnabel. Und die Weibchen sind braun mit so einem orangefarbenen Schnabel. Vogelguckerin Silke Hartmann ist heute Morgen zu Gast. Silke, oft sehen wir immer so die Entenmütter mit den Kleinen, die hinterherlaufen oder schwimmen. Wo ist denn der Entenpapa?
Ja, der Entenpapa macht sich tatsächlich sehr, sehr früh vom Acker, also noch bevor die Küken schlüpfen. Und das ist ganz ungewöhnlich, weil die meisten Vögel sind ja sehr gute Eltern. Da kümmern sich beide drum. Aber in dem Fall ist es so, dass sich da nur die Mama drum kümmert. Ja.
Ach so, ich habe gerade schon gesagt, das waren Stockenten. Es gibt ja verschiedene Entenarten, aber manchmal sehen die sich auch ganz schön ähnlich, sodass wir Menschen die auch mal verwechseln können. Verwechseln sich die Enten manchmal untereinander auch, bei der Partnersuche zum Beispiel?
Tatsächlich kann das passieren, gerade bei so Arten, die nah miteinander verwandt sind. Bei Enten gibt es da mehrere Arten, also die sind einfach noch sehr nah miteinander verwandt. Und manchmal verlieben die sich dann auch in einen Partner oder eine Partnerin aus der anderen Art. Und dabei kommen dann manchmal auch Nachwuchs raus und da kommen dann kleine Küken raus. Und die sehen dann wie eine Mischung aus den beiden Elternarten aus. Und für uns Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter sind die immer ganz schwer zu erkennen.
Ach, aber hast du schon mal so eine erkannt?
Tatsächlich habe ich das, ja. Ach. Ich habe vor anderthalb Jahren habe ich so eine Mischente auf einem See gesehen und konnte das nicht richtig selber bestimmen. Also ich kenne schon so ein paar, die haben dann so typische Merkmale, aber es kommt immer darauf an, wie die so aussehen, ist immer unterschiedlich. Und da habe ich mir Hilfe geholt, weil ich das nicht alleine bestimmen konnte, welche Eltern da mit drinstecken. Und dann war das tatsächlich ein Fall, der zum ersten Mal so dokumentiert wurde, diese Mischung. Und die habe ich entdeckt, da war ich ganz stolz und habe mich gefreut.
Ja, das auch völlig zu Recht, das ist ja mega spannend. Wo hast du die genau entdeckt, wo war das?
Das war in Göttingen auf einem See direkt an der Stadt und nach mir haben die natürlich noch viele andere gesehen, aber als sie da zum ersten Mal aufgetaucht ist, wusste ich noch nicht, was das war und diese Mischung ist einfach sehr, sehr ungewöhnlich, weil die Elternarten ein unterschiedliches Leben führen, also auch besonders unterschiedlich nach Nahrung suchen. Die einen machen das so wie die Stockenten, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe und die anderen tauchen richtig und dass die sich miteinander mischen, das ist ungewöhnlich.
Und du hast sie als erstes entdeckt, die waren vorher noch gar nicht beschrieben in der Wissenschaft, wurde dann diese neue Mischform nach dir benannt?
Leider nicht. Diese Mischformen haben keine besonderen Namen, die werden dann immer nach den Elternarten benannt. Aber es ist ein wissenschaftliches Paper dazu rausgekommen oder ein Artikel und da bin ich tatsächlich mitgenannt, ja.
Ach, das ist ja total cool. Das ist ja wirklich spannend, was wir heute Morgen alles erfahren über Enten und andere Vögel und mehr dazu gleich hier von Silke Hartmann auf Bremen 4. Wir haben heute schon so viel gelernt von Silke Hartmann, Podcasterin, Buchautorin und Vogelguckerin. Auch über Nistkästen haben wir vorhin kurz gesprochen und da kam auch eine Frage per WhatsApp an die 0421 246 666 von unserer Hörerin Julia. Und Julia möchte wissen, wie finden die Vögel eigentlich Nistkästen? Also wie finden die dahin? Sie schreibt, wenn ich einen Nistkasten aufhänge, wie finden die Vögel den Weg dahin?
Das ist eine richtig gute Frage. Bei den Nistkästen ist es relativ wichtig, dass man die früh aufhängt, sodass die Vögel die Chance haben, die zu entdecken. Aber man kann sie auch später noch aufhängen, so für die Zweitbrut oder die Drittbrut, die es so im Jahr gibt. Aber was auch total wichtig ist zu wissen, ist, dass es Vogelarten gibt, die Auswahl brauchen. Also da kommt dann das Vogelweibchen und das Vogelmännchen zeigt dem dann das Revier so und die verschiedenen Brutmöglichkeiten, die es in dem Revier gibt. Und wenn es da nur einen Nistkasten zur Auswahl geben würde zum Beispiel, dann wäre das kein gutes Revier. Und dann würde das Weibchen da nicht bleiben. Das heißt, es muss also mindestens immer ein Nistkasten oder eine Nistmöglichkeit mehr da sein, als hinterher gebraucht wird.
Ach, das ist ein ganz,
wenn der dann leer bleibt, ist es eigentlich gar nicht so schlimm.
Okay, Gott sei Dank, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Und du hast eben gesagt, früh anfangen, haben wir jetzt noch Gelegenheit dazu oder sind wir jetzt schon zu spät dran?
Ach, zu spät, weiß ich nicht. Also normalerweise sagt man, so solche, die so im Herbst aufhängen, dann können die Höhlenbrüter die auch schon über den Winter nutzen. Aber man kann es auf jeden Fall noch versuchen, wenn man noch keinen aufgehängt hat.
Okay.
Ist eine gute Möglichkeit noch.
Dann brüten die Vögel irgendwann, brüten Eier aus, da kommen dann die kleinen Küken raus. Und was mache ich eigentlich, wenn ich mal so einen Vogelküken sehe, das vielleicht ganz allein irgendwo auf der Erde sitzt? Darf ich das mitnehmen oder sollte ich es lieber sitzen lassen?
Oh, da müssen wir erstmal kurz einen Schritt zurücktreten und nochmal ruhig Blut bewahren und beobachten, was das überhaupt für einer ist. Wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, dass es Nestflüchter und Nesthocker gibt. Wenn es ein Nestflüchterküken ist, dann ist das völlig in Ordnung. Die laufen ja einfach alleine auch durch die Gegend und erkunden die Welt. Aber wenn das ein Nesthocker ist, da gibt es auch nochmal zwei Möglichkeiten, was es sein könnte. Es wäre einmal ein Nestling, der ist dann tatsächlich aus dem Nest gefallen. Der braucht Hilfe. Aber wenn es ein Ästling ist, dann ist das ein Küken, das schon das Nest verlassen hat, weil das da einfach irgendwann zu eng wird. Und der erkundet dann auch die Welt alleine und die Eltern sind in der Gegend und kommen immer wieder und bringen dem Futter und gucken auch nach dem, dass es dem gut geht und so. Aber der geht alleine auf Entdeckungstour. Und den sollten wir auf jeden Fall sitzen lassen und nicht mitnehmen, weil sonst entführen wir da einfach ein Vogelbaby und trennen das von seinen Eltern. Und das sollten wir nicht machen.
Woran erkenne ich denn, ob es ein Nestling oder ein Ästling ist?
Sehr gute Frage. Bei den Nestlingen, die sind noch so sehr kahl. Die sehen auch so aus, als bräuchten die ganz dringend Hilfe. Die haben noch keine Federn und die hocken auch. Die können sich auf ihren Füßen, auf ihren Beinen, die können sich noch nicht alleine halten. Aber Ästlinge, die sind schon voll befiedert, also haben überall Federn und die hüpfen und die stehen oder sitzen auch schon richtig und können sich alleine halten. Und wenn die wirklich so alleine hüpfen können und sich bewegen, dann ist alles okay. Das sind Ästlinge, die dürfen weiter alleine durch die Gegend laufen.
Okay, und beim Nestling, den dürfte ich dann anheben und mitnehmen, oder?
Ja, da wäre das sogar sehr wichtig, dass wir dem dann helfen. Das Beste wäre, wenn wir das Nest irgendwie in der Nähe finden, also wenn der nur aus dem Nest gefallen ist, dass wir sie wieder in das Nest zurückbringen. Aber wenn da wirklich kein Nest weit und breit zu finden ist, dann braucht der Hilfe und da sollten wir uns auch tatsächlich professionelle Hilfe holen, weil da kann man auch viel falsch machen und man darf das auch gar nicht alleine machen.
Und wo finde ich die professionelle Hilfe?
Bei Wildvogelhilfen zum Beispiel, da kann man sich dran wenden, da findet man im Internet ganz viele Adressen, wo man Hilfe finden kann.
Okay, danke dafür und danke für die vielen schönen Tipps und Infos, die wir heute wieder von dir lernen konnten. Silke Hartmann, Podcasterin, Buchautorin und Vogelguckerin mit vielen spannenden Geschichten heute Morgen hier in Zebra 4. Danke dir und einen schönen Sonntag.
Sehr gerne, euch auch einen schönen Sonntag.
Dankeschön.